Ja, Predigen ist manchmal eine Herausforderung. Bei so einem Gottesdienst. Ihr Lieben, es gab schon Momente, wo ich mit Gott geredet habe und gesagt habe, Gott, wenn du nicht dafür sorgst, dass ich ab 11 Uhr predigen kann, dann predige ich nicht meine Predigt. Ist nach 11. Als wir zusammen gebetet haben heute früh, war vor meinen Augen plötzlich, und hey, ich war nicht im Urlaub gerade und ich war auch nicht in Bayern, war vor mir so eine Prozession. Ihr kennt das so einer, der vorne vorgeht mit dem Kreuz und eine Prozession zieht durchs Dorf und es ist Musik dabei, es wird gespielt, es wird gesungen. Es ist eine sehr andächtige Stimmung. Als die Zeit hier so voranging, sah ich nicht mehr diese Prozession gemächlichen und andächtigen Schrittes vorangehen, sondern ich sah, wie diese Prozession immer schneller werden musste und langsam in einem sehr schnellen Lauf fast flog der Talar nach hinten durch diesen Gottesdienst ziehen muss. So stehe ich nun in der Situation, was mache ich nun mit meiner Predigt? Und ich werde jetzt einfach versuchen, den Psalm aufzunehmen und das, was ich von Gott gehört habe, was ich eigentlich sprechen wollte, aber ich werde nicht meine Predigt predigen. Trotzdem würde ich gerne das Bild haben, Jan. Ich versuche mich so ein bisschen daran lang zu hangeln, aber einfach auch schauen, was Gott reden möchte. Warum um alles in der Welt Vineyard, war so die provokative Frage, die ich in den Raum gestellt habe oder gestellt bekam. John Wimber ist Gründer der Vineyard in den USA damals ja gewesen und heute gibt es 3000 Vineyards und er hat gesagt, wir sind nur ein Gemüse in der Suppe. Also wir sollten uns mal nicht jetzt einbilden, dass wir etwas so Herausragendes sind, dass zum Beispiel dieser Spruch, warum um alles in der Vineyard, uns dazu führt, dass wir meinen, wir sind jetzt die herausragende Bewegung und da ist das wahre Evangelium zu finden und an den anderen Stellen nicht. Bei uns ist das wahre Evangelium zu finden. Ja, yes, yes, es ist. Aber es gibt so viele Stellen, wo das auch der Fall ist. Ich komme gerade vom christlichen Konvent. Deutschland war 3 Tage lang mit Christen zusammen. Es ging um Ökumene. Und ich habe einen katholischen Weihbischof und einen evangelischen Landesbischof getroffen und den Generalsekretär der VEF und so weiter. Ganz viele Christen, die alle auf dem Weg sind und leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sind. Deshalb, wir bilden uns nichts ein, aber wir sind stolz darauf und sind froh darüber, in einer Bewegung zu sein, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und darum um alles in der Welt Vineyard. Aber es geht mir eigentlich eher um das alles in der Welt. Und darüber möchte ich reden. Und wenn wir in dem Psalm gehört haben, ich muss jetzt mal schnell schauen, jetzt ist er mir hier gerade abhanden gekommen. Ich bin hier einen Psalm zu weit gerutscht durch das Rauftippen. Das ist Elektronik. Wisst ihr, so ein Buch, ihr kennt ja diese Dinger, wo man so noch blättern kann, ne? Das ist manchmal echt hilfreich. Weil diese Bücher, da kann man einfach die Seite weiterblättern, verliert sich nicht in Elektronik. Daran erkennt man Gottes wahres Volk. Menschen, die nach ihm fragen, es sind die Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und das für die Glasbläser Höfe zu sagen und für diese Umgebung hier zu sagen, yes, das können wir, das wollen wir, das tun wir. Aber das auch für unsere Herzen zu sagen, für dein und für mein Herz zu sagen, damit Tore sich in deiner Umgebung auftun. Damit da, wo wir sind, damit da, wo ihr seid, dass da die Tore des Königs, dass mit diesen uralten Tore die Pforte aufgehen, damit der König in seine Herrlichkeit einziehen kann. Denn so wie du, Steffi und Dennis, wie ihr es gesagt habt, ich bin erinnert an das Vintage, erinnert ihr euch noch? ich durfte euch segnen und eure Füße salben. Es geht darum, dass wir dahin gehen, oder dass da, wo wir hingehen, dass da das Gold, das wir sind in den Händen Gottes, dass das sich ausbreitet und wir Boden einnehmen, wir Land einnehmen und die Tore weit aufgehen bei den Menschen, denen wir begegnen, die Tore der Städte aufgehen in den Umgebungen, in denen wir uns bewegen, weil das Herz unser Tor, das Tor der Liebe, das Tor der Liebe Gottes, das in unser Herz fällt, weil diese Liebe überquillt und weil diese Liebe Tore aufstößt und gar nicht anders kann, als den Türgriff in die Hand zu nehmen und das Tor weit zu machen, hindurchzutreten und Land einzunehmen. Und das ist das, was ich uns so wünsche, dass uns das passiert. Und das ist etwas, was wir in Vineyard versuchen zu leben, indem wir ein missionales Leben, wie wir sagen, führen. Indem wir nicht mit der Bibel wie mit einer Keule durch die Lande gehen müssen und den Menschen, die das Evangelium auf den Kopf hauen, sondern indem einfach unsere Herzen offen sind. Indem Glaube, Liebe, Hoffnung in unseren Herzen ist. Und dieser Glaube und diese Liebe anderen Menschen Hoffnung gibt, ohne dass wir das jedes Mal mit einem Bibelwort begründen müssen, sondern mit unserem Leben bezeugen können. Weil wir selbst das Evangelium sind. Es geht um diese Welt. Es geht um diese Welt. Diese Welt seufzt. Sie sehnt sich nach Hoffnung. Sie sehnt sich nach Liebe. Und deshalb ist diese Welt, die ist so trocken wie ein Schwamm, um die Liebe Gottes aufzunehmen und zu erfahren. Und es gibt so viele Menschen, die sehen sich danach und sie wissen nur nicht, dass Jesus ihnen diese Liebe geben will und schon längst geschenkt hat und sie liebt. In Matthäus 28, Vers 19 bis 20 können wir nachlesen, was Jesus sagt. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis an das Ende dieser Welt gekommen ist. Wir kommen gerade aus der Vineyard-Konferenz, ist noch nicht lange her, einige von euch waren da. Und wir haben diese Vineyard-Konferenz den Namen gegeben, Aufbrechen für ein Christsein, das die Welt bewegt. Und lasst uns einfach auch, wenn wir jetzt aufbrechen, in den Urlaub, in die Ferien gehen, aber wo immer, auch wenn ihr nicht in die Ferien geht, einfach an die Orte, da wo du bist und da wo du vielleicht auch mit Einschränkungen sein musst, dass wir dorthin aufbrechen und Fackelträger sind für ein Christsein, das die Welt bewegt. Die Welt braucht uns. Sie wartet sehnsüchtig auf Erlösung. Sie ringt um Hoffnung und verzweifelt an der Komplexität des modernen Lebens. An die Römer schreibt Paulus im 8. Kapitel im Vers 19 und ich lese 22 und 23. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Diese Herrlichkeit, das ist ja noch nicht unsere Herrlichkeit, sondern es geht genau um diese Herrlichkeit, die wir in dem Psalm gehört haben. Damit der Weg frei wird, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Was gibt es Schöneres, als dass Gott der Herrlichkeit einziehen kann in diese Umgebung, in der wir sind. Was gibt es Schöneres, als zu erleben? Stell es dir vor einfach. Denke dich hinein in die nächsten Wochen deiner Zeit und denke darüber nach, wie schön wäre es doch, oder wie schön wird es sein, wenn du dich in diese Orte hineinversetzt und vorwärts denkst. Und dort, wo du hinkommst, werden die Pforten aufgehen und die Herrlichkeit des Herrn wird einziehen. Hey Leute, um euch wird Herrlichkeit sein. In euch ist die Herrlichkeit schon längst angekommen. Und sie wird einnehmen das Land, in dem ihr sein wird. Denkt nach vorwärts, denkt nicht rückwärts, sondern denkt euch hinein in diese Zeit und seht es wie eine Prophetie an, dass diese Zeit vor uns liegt, dass diese Zeit vor dir liegt und dass du sie nur ergreifen brauchst. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Vielleicht machst du mal das übernächste Bild. Ich will darüber hinweggehen. Anbetung ist uns ein wichtiges Element. Ich wollte über dieses Vineyard-Männchen noch ein bisschen was erzählen, das mache ich irgendwann andermal. Aber diese beiden Beine, dieses Vineyard-Männchen, das ich gerne Vinyardo und Vinyada nenne, Diese beiden Beine drücken aus Anbetung und Barmherzigkeit. Das sind die beiden Dinge, auf denen wir stehen wollen. Das sind die beiden Dinge, mit denen wir uns bewegen wollen. Und Anbetung ist so ein wichtiges Element, weil es nicht, es ist auch, das haben wir nicht bei Vineyard gepachtet. Aber trotzdem, wir drücken aus, dass es für uns bei Vineyard ein ganz wichtiges Element ist. Und es geht nicht darum, dass wir anbeten, um schöne Lieder zu singen. Es geht nicht darum, dass wir die schöne Musik genießen können und uns zurücklehnen können, um eben halt ein tolles Konzert zu hören. Ja, es ist auch in Ordnung, wenn wir genießen mit Gott zusammen. Aber es geht an erster Stelle und an erster Stelle und an erster Stelle geht es um Jesus, um unseren König. Ihn wollen wir anbeten. Und deshalb ist die Anbetung etwas, was unsere Haltung ausdrückt und nicht, dass wir uns hingeben und sagen, ja, der Lobpreis war heute nicht so toll, die Predigt ging ja, müsst ihr nochmal entscheiden, aber auf jeden Fall will ich damit nur nochmal ausdrücken, es ist ein Ausdruck unserer Hinwendung, unserer Liebe, unserer Leidenschaft zu Jesus, zum König hin, zu diesem König, der einziehen soll, wo die Pforten aufgehen sollen, damit die Herrlichkeit, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und genau das ist es, worum es uns geht, dass Anbetung uns einfach wichtig ist. Aber nun stell dir einfach mal vor, du betest an und du stehst auf einem Bein. Also, lange hältst du das nicht aus, erstens. Und zweitens, du kommst nicht voran. Auf einem Bein kannst du dich nicht bewegen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen hin und her hüpfen. Deshalb ist uns dieses andere Bein so bedeutsam. Und darauf möchte ich im Wesentlichen eingehen. Was wäre Anbetung ohne Barmherzigkeit? Was wäre die Hingabe zu Gott ohne die Hingabe zu den Menschen? Barmherzigkeit, göttliche Barmherzigkeit, also die Barmherzigkeit, die von Gott ausgeht, betrachten wir doch als eine der herausragendsten Eigenschaften überhaupt unseres wunderbaren Gottes. In Jesus erleben wir Barmherzigkeit pur. Wikipedia sagt dazu, dass Barmherzigkeit eine Eigenschaft des Charakters ist. Hört ihr, eine Eigenschaft des Charakters. Es hat also etwas damit zu tun, was sich auch bildet. Denn Charakter kann man bilden. Charakter ist nicht, was man nur einfach in die Wiege gelegt bekommt. Barmherzigkeit wirkt sich aus, indem eine barmherzige Person ihr Herz fremder Not öffnet und sich ihrer mildtätig annimmt. Das sagt Wikipedia dazu. Es ist tätige Nächstenliebe. Es ist, wie man so sagt, Glaube. Oder es ist Liebe in Aktion. Und was kann das nun für uns praktisch bedeuten? Was hat uns Jesus da gezeigt? War Jesus immer in der Synagoge, hat gebetet und angebetet? Oder war er immer auf dem Berg und hat das Gespräch mit seinem Vater gesucht? Ja, ich glaube, wir brauchen die Zeit mit unserem Vater. Wir brauchen die Zeit auf dem Berg. So wie Jesus die Beziehung zum Vater gesucht hat und seine Nähe brauchte, brauchen wir diese Nähe auch. Ja, und wir brauchen auch die Zeit in der Synagoge, wir brauchen auch die Zeit im Tempel. Wir brauchen die Gemeinschaft, all das brauchen wir. Aber wo war Jesus im Wesentlichen? Er war bei den Menschen, bei den Armen, bei den Zerbrochenen, den Kranken. Er machte den Unterschied genau in dieser Gesellschaft mit kurzen und einfachen Botschaften. Das gelingt mir nicht immer so gut. Das konnte er viel besser als ich. Also warum um alles in der Welt Vineyard? Weil wir das tun wollen, was Jesus getan hat. Nichts anderes, um nichts anderes geht es. Ja, wir sind nur ein Gemüse in der Suppe. Aber vielleicht sind wir eines dieser Gemüse in der Suppe, dass dieser Suppe so einen besonderen Würz oder einen besonderen Geschmack gibt. Und vielleicht sind wir auch doch wesentlich für das Große und Ganze und sind Teil dessen. Diese Welt braucht Jesus in einem Verständnis, dass vielleicht gerade wir, die wir uns in diese Gesellschaft hineinstellen wollen, die wir nicht mit der Theologie in diese Gesellschaft hineingehen, sondern sagen, wir leben in dieser Gesellschaft, wir leben mitten in diesem Volk, wir leben mitten in dieser Welt und mitten in dieser Welt wollen wir Jesus verkörpern. Wir wollen missional leben und wir wollen aus unseren Herzen heraus diese Welt einnehmen. Also dieses Wort, predige das Evangelium und wenn es sein muss, auch mit Worten. Oder umgekehrt ausgedrückt, lebe das Evangelium, vielleicht musst du dann gar nicht so viel darüber reden. Wir wollen den Unterschied machen. Vielleicht können wir die Welt nicht retten, aber wir können sie ein bisschen heller machen dort, wo wir sind. Und es ist wichtig, es ist so wichtig, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, wie soziale Gerechtigkeit, dass wir uns politisch auch positionieren und auch durchaus engagieren. Es ist so wichtig, dass wir uns mit Klima auseinandersetzen und dass wir Nachhaltigkeit leben und dass wir auch das ausdrücken. Ja, das macht einen Unterschied. Und wir können die Welt vielleicht dadurch nicht retten, aber wir können sie heller machen, da wo wir sind. Martin Bühlmann hat auf der Konferenz sehr viel von Skeptizismus gesprochen. Es ist ein Zeichen unserer Zeit, ein Phänomen unserer Zeit, die Skepsis und die Bedenkenträgerhaft. Die Bedenkenträgerei. Aber es ist auch noch ein anderes Element ganz stark. Das ist der Egoismus. Mir soll es jetzt gut gehen. Ich achte jetzt auf mein Wohlergehen. Und politisch führen staatliche Eigeninteressen dazu, dass wir in den Nationalinteressen uns verlieren und am Ende sogar vielleicht noch Tendenzen des Nationalsozialismus und der Weltherrschaft und solche Überlegenheiten tatsächlich erleben. Und ich spreche das jetzt deshalb an, weil wir gehen raus in diese Welt. Und da, wo wir sind, an den Orten, in den Ferien, wir haben das vor einiger Zeit mal erlebt, da waren wir beim Frühstück mit jemandem zusammen und eine Ärztin saß dort und sie berichtete, welche Partei sie gewählt hat. Es entstanden spannende Gespräche, ja? Also es war eine Partei, die zwar eine andere Farbe für sich in Anspruch nimmt, aber doch einen leichten Braunschein hat. Komisch, dass ich mich gerade versprechen wollte. Und ich finde einfach, wir sollten nicht unpolitisch sein. Vineyard ist richtig bunt, aber Vineyard hat keinen Raum für braune Farbe und auch kein scheinheiliges Braun. Und da sollten wir klar sein, weil die Farbe braun, politisch braun bedeutet nationale Interessen, bedeutet Egoismus, bedeutet Ausgrenzung, bedeutet keine Barmherzigkeit, bedeutet keine Nächstenliebe und wenn dann nur auf wirklich absolut Gleichgesinnte. Und das ist nicht Nächstenliebe, sondern das hat was ein ganz anderes Element in sich. Wir trafen vor kurzem, waren unterwegs in Sachsen und trafen eine Frau im Schloss Röhrsdorf. Schloss Röhrsdorf ist so eine Künstlerkommunität und sie werden demnächst auch Vineyard sein. Und ich traf dort eine Frau, die hat auch das VLT vor kurzem gemacht. Sie waren gerade am Abreisen. Sie zogen gerade um von dort. Sie sagte zu mir, Reinhard, wir haben alles versucht. Mein Mann ist Ire und ich bin Niedersachse. Und wir haben alles getan, wir wollten hier ankommen. Und die Kommunität hier hat uns so viel Heimat gegeben. Und um das auszudrücken, haben wir zum Beispiel eine Einbauküche gekauft. Weil das sollte ausdrücken, wir sind hier zu Hause und hier wollen wir bleiben, obwohl wir sie uns eigentlich gar nicht leisten konnten und auch nicht leisten wollten. Aber wir sind jetzt am Ende. Mein Mann ist Ire und er mag nicht mehr reden. Weil immer dann, wenn er redet, in seiner Arbeitsstelle und in der Umgebung hier, dann wird deutlich, dass er nicht Deutscher ist. Und dann erlebt er direkte oder indirekte Ablehnung und Konfrontation und das hat ihn so still gemacht, dass er jetzt ganz wenig nur noch redet. Und wir ziehen jetzt um hier, wir haben aufgegeben. Hey, lasst uns nicht dazugehören, lasst uns nicht zu den Wutbürgern gehören, die anfangen vielleicht mal aus irgendeiner Protesthaltung heraus irgendetwas zu tun, was Türen und Tore öffnet in die Welt, die nicht Jesus bedeutet hat. Und das sind nicht die Tore, die Jesus aufmachen wird. Ich möchte landen, weil ich glaube einfach, dass es heute anders ist. Aber ich möchte einfach euch sowas wie Mut zusprechen, wirklich diese Tore eures Herzens, durch die der König der Herrlichkeit hindurchtreten, eintreten darf, aber auch heraustreten darf in das, was vor euch liegt und was vor uns liegt. Dass wir das tun. Und lasst uns deshalb weiche Herzen bewahren. Weiche Herzen bewahren gegenüber jedermann, weil jeder Mann und jede Frau wird von Gott geliebt. Und manche hat vielleicht noch nicht verstanden, manche Person, dass Gott sie liebt und dass Gott auf sie wartet. Aber wir wollen offen bleiben dafür und wir wollen die Herzen offen halten und nicht das umarmen, was Menschen vielleicht nicht Gutes tun, aber jeden einzelnen Menschen unabhängig davon. Was hattest du noch gesagt? Die Widerspenstigen. Auch die Widerspenstigen wollen wir umarmen. Und es gibt ein Bibelwort, da steht, dass wir das Unehrenhafte umkleiden mit der Ehre. Und dass wir einfach die Ehre, die wir Gott geben, die Ehre, die wir in dem König sehen, die wir unserem König geben wollen, dass das Unehrenhafte vielleicht auch hier und da existiert, aber wir umkleiden es mit der Ehre und mit der Herrlichkeit unseres Königs. Weil dieser König in uns lebt. Und in diesem, lasst uns weich bleiben für Menschen, möchte ich einfach nochmal sagen, die Armen, was sind das denn? Was sind die Armen? Die Armen dieser Zeit. Die Armen dieser Zeit, das sind die Kinder, die Waisen und die Halbwaisen unserer Zeit, die in zerrütteten Verhältnissen und häufig in Beziehungslosigkeit aufwachsen. Die Armen dieser Zeit sind Singles und Witwer und Witwen, die Geschiedenen und Zerbrochenen dieser Zeit, die in Beziehungen und Anbeziehungen zerbrochen sind und kaputt gegangen sind. Aber in Jesus, wissen wir, ist so viel Heil und ist so viel Schönheit und ist so viel Möglichkeit, dass wir genau wissen, dass es nie bei diesem Zerbruch bleiben muss. Jesus ist dann nicht am Ende, dann fängt Jesus vielleicht gerade erst an. Wir wollen auch ein weiches Herz behalten für die, die materiell in Not sind, indem wir teilen und Großzügigkeit leben. Segen ausstreuen, wie Samenkörner legen, indem wir ihnen nahe sind, indem wir ihnen auch ganz materiell zur Verfügung stehen. Wir wollen den für die Kranken ein Herz, ein offenes Herz behalten. Statt sie vielleicht distanziert nur der Medizin zu überlassen. Und hey, hört mich nicht falsch, ich arbeite im Gesundheitswesen, ich arbeite in der Medizin. Es ist nicht so, dass ich irgendeine Aversion gegen Medizin habe. Aber ich erlebe ja, was passiert. Ja, mein bester Berufsfreund, den ich über 35 Jahre kenne, er hat ein Pankreaskarzinom und es ist mit allen Methoden, wo ich gerade auch durch Möglichkeiten gehe und gesagt habe, wow, da gibt es ganz neue Methoden. Sie funktionieren alle nicht, weil es so eine unglückliche Konstellation ist. Und die Chemotherapie reagiert nicht und ich bete für ihn und er kennt Jesus nicht richtig. Er ist eher vielleicht Agnostiker und denkt, na, kann sein oder auch nicht. Und ich erlebe das und ich bete dafür und ringe darum, dass er noch Jesus kennenlernen kann und denke, Herr, gib ihm Zeit dafür. Deshalb im Namen Jesus wollen wir einfach auch für die Kranken da sein und ihnen Heilung zusprechen, ihnen Trost zusprechen, ihnen den Frieden, den wir in uns haben, auch ihnen weitergeben. Und lasst uns vor allen Dingen ein weiches Herz behalten für die geistlich Armen. Aber lasst uns auch ein weiches Herz behalten für die Fremden, für die Fremdlinge, für die Flüchtlinge. Lasst uns nicht einstimmen in den Chor der Wutbürger und der Bedenkenträger, die in allem, was wir erleben in diesem Land, vielleicht die Nachteile sehen, statt die Vorteile und auch den Auftrag, den Gott uns gibt. Als damals die Flüchtlinge kamen, war in mir das Wort, dass Gott sagt, ich habe euch lange genug auf die Not sehen lassen. Jetzt schicke ich die Not zu euch. Und ich empfinde, dass wir verantwortlich sind dafür, dass wir uns darum kümmern. Und dass wir in unseren Urlauben und an den Orten, wo wir sind, den Menschen, die dort vielleicht auch die dort fremd sind, die dort vielleicht sich nicht so zu Hause fühlen, dass wir sie umarmen, dass wir sie aufnehmen. Ich habe vor 15 Jahren eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und habe diese Firma Gott übergeben. Gott ist der Eigentümer dieser Firma. Ich bin nur Verwalter. Wenn diese Firma ein Problem hat, hat dann Gott ein Problem. Peter Hane hat einmal gesagt, wir arbeiten in einer anderen GmbH. Wir arbeiten in der Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Und das ist es, was ich euch einfach mitgeben will, dass ihr alle wisst, ihr arbeitet in der Gesellschaft für begründete Hoffnung. Und lasst uns Hoffnungsträger sein. Lasst uns diese Perspektive der Schönen, diese begründete Hoffnung, die wir in Jesus haben, lasst die hinaustragen in die Welt. Und wenn ihr jetzt in die Ferien geht, dann tragt sie hinaus. Dann gibt es da so viele Menschen, die eine andere Form des Feierns suchen. Aber lasst uns für sie Nährböden der Liebe, der Annahme und der Vergebung sein. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf. Das ruft uns Jesus zu. Dafür und mit diesen Gedanken segne ich euch für diese Ferien, für diese Zeit mit dem Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und rüste uns dafür aus. Und wenn irgendjemand im Laufe der Predigt etwas gespürt hat, dass da oder dort Vorbehalte existieren, dann geh nicht in die Ferien, dann geh nicht in diese nächste Zeit hinein und nimm es mit, sondern dann lass es hier am Kreuz. Bete mit jemandem, ich stehe gerne auch zur Verfügung, und gib es einfach ab. Wo immer du gespürt hast, da legt Gott gerade vielleicht seinen Finger drauf. Geh nicht von hier und verpasst diese Chance. Lasst uns wirklich hinausgehen in diese Welt. Lasst uns diese uralten Pforten nutzen und lasst uns dem König dienen, damit seine Herrlichkeit hier einziehen kann. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so reich machst, dass wir diese Pforte kennen, weil du bist die Tür, durch die wir hindurchtreten. Du bist der Hirte, du bist unser König. Und dich allein wollen wir anbeten. Dich suchen wir und dich suchen wir in der Welt und dich rufen wir aus über die Welt. Amen.